Wir haben schon Tage, wenn nicht wochenlang darauf gewartet und heute hat es dann endlich den ersten großen Durchbruch bei den Sondierungsgesprächen zwischen ÖVP und SPÖ gegeben.
Die beiden wollen jetzt fix noch eine dritte Partnerin dazu holen. Damit herzlich willkommen zu Beide Seiten Live.
Dass es zu drei Gesprächen kommen könnte, hat sich ja schon länger abgezeichnet. Kurz nach 17 Uhr heute am Nachmittag sind dann ÖVP-Kanzler Karl Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler vor die Presse getreten und haben Folgendes gesagt.
Wie Sie wissen, haben Andreas Babler und ich gestern ein sehr ausführliches Gespräch mit der Parteivorsitzenden der NEOS, Beate Meindl-Reisinger, geführt. Basierend auf diesem Gespräch haben wir daher heute gemeinsam entschieden, die Sondierungsgespräche werden ab morgen gemeinsam von der ÖVP, der SPÖ und den NEOS geführt. Damit ist zum einen klar, dass die Grünen auch keine Option mehr für die Bildung einer neuen Regierung sind.
Und ja, es ist kein Geheimnis, wir haben große Unterschiede, manchmal in Betrachtungen in vielen politischen Feldern, aber es eint uns die Überzeugung in einem positiven, in einem zukunftsgerichteten Bild einer demokratischen Republik Österreich zusammenzuarbeiten. Wir wollen uns sozusagen ab morgen jetzt mit den NEOS als dritter Partnerin an den Tisch setzen, die großen Herausforderungen, vor denen Österreich steht, gemeinsam besprechen und mögliche gemeinsame Lösungsansätze für unser Land finden.
Also SPÖ, ÖVP und NEOS werden also ab morgen zu dritt sondieren und wir beleuchten hier beide Seiten dazu. Hier wird das klappen oder nicht, dazu bei uns Manfred Schmidt und Alina Nahle aus unserer Puls24-Redaktion.
Hallo.
Manfred, du hast dir angeschaut, die eher pessimistische Seite, also warum könnte das eventuell scheitern? Dreierkoalitionen wären ja in Österreich auch tatsächlich eine Premiere.
So ist es, eine Dreierkoalition auf Bundesebene, die gab es noch nie. Man muss aber zurückschauen, um es vielleicht noch pessimistischer zu beginnen. Zwei Koalitionen haben sie in Österreich auch schwer, also die abgelaufene türkis-grüne Regierung, die war eine der wenigen im neuen Jahrtausend, die wirklich die 5 Jahre durchgedient haben.
Und dabei eine, wo wir gedacht haben, das schafft sie nicht.
So ist es. Wir sind, glaube ich, noch immer alle überrascht, dass das gehalten hat bis zum Schluss. Aber bei einer Dreierkoalition, da wäre dann ein dritter Partner dabei, in dem Fall, wenn es wirklich klappt, die NEOS. Und da gibt es dann schon viele Mühen der Ebene, vor allem, weil man dann bei jedem Thema einen Dritten braucht, der da mitgeht, wenn wir ein kurzes Gedankenexperiment machen. Mittagessen, Alina will Pizza, du willst Sushi, ihr einigt euch auf ein Lokal, das vielleicht beides anbietet, dann komme ich und sage, ich will Schnitzel. Gehen wir in ein Lokal, das alles anbietet, hey, dann ist die Qualität...
Okay, ja.
Du bist die Opposition in der Geschichte, du musst dich aufregen, warum alles so teuer ist.
Okay.
Aber in dem Fall, entweder man einigt sich auf irgendeinen Kompromiss, der vielleicht allen nicht wirklich schmeckt, unter Anführungszeichen, oder jeder bekommt irgendwas raus und das könnte dann teuer werden. Also bei den Themen, bei dem Programm, das man sich auferlegt, da braucht es eigentlich immer drei, die das entscheiden und das kann dann halt auch dauern.
Alina, schauen wir auf die andere Seite, gehen wir vom Restaurant wieder raus, bevor wir einen Hunger bekommen. Was spricht denn für so eine Dreierkoalition auf der anderen Seite?
Was dafür spricht, ist, dass Karl Nehammer wahrscheinlich keine andere Option hat, jetzt noch viel weniger. Eine Koalition mit der FPÖ und mit Herbert Kickl hat er ja schon vorher ausgeschlossen. Heute hat er die Grünen auch noch ausgeschlossen, in eine Dreierkoalition reinzunehmen. Das heißt, ihm bleibt nur noch SPÖ mit NEOS. Nur SPÖ ginge theoretisch auch, aber das haben Sie ja ganz klar gesagt, es braucht eine starke Koalition und mit einem Mandatüberhang ist es nicht wirklich stark und stabil. Und natürlich gibt es schon auch inhaltliche Überschneidungen, die die ÖVP mit den NEOS hat, gerade bei Wirtschaftsthemen, da ist man sich viel näher als mit der SPÖ. Es gab heute eine Pressekonferenz im Palais Eppstein, da war Karl Nehammer zusammen mit Andreas Babler anwesend, die haben gesprochen, wir können uns das kurz anhören.
Okay, also, da hat es jetzt Tonprobleme gegeben.
Aber wir können Ihnen trotzdem verraten, was Karl Nehammer da gesagt hat. Er hat gesagt, wir haben jetzt eigentlich kein Geheimnis daraus gemacht, dass es zwischen SPÖ und ÖVP nicht wahnsinnig einfach wird, aber, und dass es eben ein steiniger Weg wird.
Eine schwierige Aufgabe wird, da sozusagen zusammenzufinden.
Richtig, aber offensichtlich haben Sie sich jetzt dazu entschlossen, eben mit den NEOS zu dritt das trotzdem zu versuchen.
Genau, und was er auch noch sagt in diesem kurzen Clip ist, es kann kein Weitergeben wie bisher. Und das ist, finde ich, ein sehr interessanter Satz, weil das ist eigentlich ein Satz, den die NEOS im Wahlkampf benutzt haben. Die ÖVP hingegen saß ja die letzten Jahre in der Regierung und spricht jetzt von keinem weiter wie bisher. Das heißt, man könnte von der Seite auch argumentieren, dass sich die ÖVP hier den Slogan der NEOS nimmt, einen neuen Anstrich und sich neu verkauft, obwohl sie ja schon in der Regierung waren. Also diese Seite argumentiert, es wird schwierig, irgendeine andere Koalition zu finden als diese hier.
Das ist kein weiter wie bisher. Guter Punkt. Das ist etwas, das hat man im Wahlkampf gar nicht gehört. Vor allem nicht von der ÖVP, weil die hat ja regiert. Die wird nicht sagen, wir wollen jetzt alles anders machen. Aber jetzt hört man es praktisch im Minutentakt. Kein weiter wie bisher.
Und zwar von allen dreien von eigentlich, auch von der SPÖ.
Genau, also da hat man sich offenbar dieses Wording zurechtgelegt. Ob es dann wirklich so als so großes Framing wie das Beste aus beiden Welten reichen wird, glaube ich nicht. Aber alle setzen jetzt drauf, dass es anders werden muss. Aber wie genau anders, das hat man bisher noch nicht gesagt.
Wenn wir uns jetzt ganz konkret anschauen, Nelina hat ein bisschen ausgeführt, warum das mit den NEOS durchaus funktionieren könnte. Gehen wir nochmal ganz konkret auf die NEOS. Was könnte es da denn für potenzielle Probleme geben?
Da gibt es einige. Also thematisch ist es so, dass ÖVP mit den NEOS gut könnten. Bei der SPÖ gibt es aber doch grobe Differenzen. Andreas Mölzer, ehemaliger FPÖ-Politiker, der bei euch im Studio saß vergangene Woche, der hat auch zu dieser Frage was gesagt. Hören wir kurz rein. Der Beginn ist ein bisschen polemisch, aber der Inhalt ist ganz spannend, finde ich.
Also ich glaube, dass diese Koalition ja nicht nur aus Wahlverlierern bestehen wird, sondern aus Parteien, die ja ihre zentralen Wahlversprechen alle schubladisieren müssen. Ne? Die Reichensteuer, die 32-Stunden-Woche wird es für den Herrn Babler nicht geben. Ne? Den NATO-Beitritt und die Vereinigten Staaten von Europa wird es für die NEOS nicht geben. Ne? Nur die ÖVP, die wird ihr zentrales Wahlziel sicher erreichen, nämlich Kanzler zu werden, weil sonst zählt er wenig.
Okay, der Schluss war auch polemisch, ich entschuldige mich.
Aber das mittendrin.
Das mittendrin, da waren schon viele richtige Punkte dabei und zwar alle werden federn lassen müssen, also keine Vermögensteuern wird es geben, sorry SPÖ, an der Neutralität wird nicht gerüttelt, kein NATO-Beitritt, sorry NEOS, Einschnitt im Sozialbereich, die wird es mit der SPÖ nicht geben, sorry ÖVP, sorry NEOS, also auch gegen die Bundesländer wird es wahrscheinlich nichts geben, also sorry alle anderen. Da gibt's viele Stolpersteine, weil die NEOS sich natürlich auch jetzt in den vergangenen Tagen auch positioniert haben. Wir hätten auch gern gleich den Finanzminister, weil es als kleinster Partner eher Wunschdenken ist und nicht wirklich
sehr selbstbewusst. Kommen.
Also Selbstbewusstsein, das kann man den NEOS nicht absprechen. Aber die wollen natürlich ihre Themen durchbringen als kleinster Partner und haben wahrscheinlich auch die Grünen da als leuchtendes Beispiel, weil die bei der aktuellen, auslaufenden Regierung doch viele Themen durchgebracht haben.
Aber eins ist klar, alle müssen sich bewegen, das hört man da natürlich auf jeden Fall raus. Alina, wir haben jetzt schon immer wieder diese Bilder von heute Nachmittag gesehen, wo eben beide Nehammer und Babler vor die Kameras getreten sind. Das war ja eigentlich für uns alle eine ganz neue Erfahrung. Bis jetzt hat es eigentlich nur die Konfrontation gegeben, plötzlich war die große Einigkeit da, das hat schon Symbolcharakter gehabt, oder?
Das war schon ein geeintes Bild. Mein Kollege Manfred Schmidt hat heute Nachmittag gesagt, sehr glücklich sehen sie nicht aus, aber das Auftreten war gemeinschaftlich und sie haben sich auch ineinander wiederholt. Also sie haben da ganz genau betont, was die Themen sind, denen sie sich widmen wollen. Das war einerseits wirtschaftlich eine Standortpolitik schaffen, die Wohlstand bringt. Bei der Migrationspolitik möchte man strenger werden, das hat Karl Nehammer gesagt. Das Gesundheitssystem soll beackert werden inhaltlich und auch beim Thema Bildung soll was gemacht werden. Es kann sogar sein, dass sie sich da inhaltlich sogar schon viel weiter entwickelt haben und viel mehr schon gesprochen haben, als nach außen durchdringt. Auch das ist eine These, die man heute von politischen Beobachtern und Beobachterinnen gehört.
Man muss halt sagen, das sind genau die Themen, wo eigentlich die Einigkeit herrscht. Also wenn es dann um Steuern geht, um Migration, das haben sie natürlich halt ausgespart.
Und eine ganz spannende Sache, die gab es noch, du hast sie schon ganz kurz angesprochen und wir haben sie auch gehört. Karl Nehammer hat ja da tatsächlich explizit den Satz gesagt, die Grünen sind damit raus. Das heißt, eigentlich muss man sagen, man hat sich ja auch gar kein Hintertürchen offen gelassen. Also wenn es mit den NEOS keine Dreierkoalition wird, dann gibt es die offenbar nicht, oder?
Ja, das war spannend zu hören, dass Karl Nehammer wirklich dezidiert Nein zu den Grünen gesagt hat. Da ist klang ein bisschen so auch Verbitterung dabei, weil da war am Ende wirklich die Luft draußen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das funktionieren hätte sollen, wenn die Grünen mit dem Boot wären. Die Grünen hätten wahrscheinlich auf Leonore Gewessler bestanden als Ministerin, die ist aber ein rotes Tuch für die ÖVP. Und man hätte da wahrscheinlich über viel mehr Schatten springen müssen, als mit den NEOS der Fall ist, weil die immer wieder gesagt haben, wir wären gerne in der Regierung, wir stehen bereit, wir wollen Verantwortung übernehmen. Also da war es eigentlich schon vorgezeichnet, dass es mit den NEOS zumindest versucht wird.
Wenn ich hier nochmal ganz kurz einhaken darf, genau das spricht ja für diese Dreierkoalition. Es ist einfach kein Ausweg mehr da. Also den hat sich ja Karl Nehammer heute zugemacht, diese Türe, als er gesagt hat, nicht mit den Grünen. Das heißt, wenn es nicht zu dieser Dreierkoalition kommt, dann zu einer anderen Koalition, vielleicht zwischen ÖVP und FPÖ, aber dann ganz bestimmt mit anderen Personal.
Bleiben wir bei dieser Pressekonferenz noch ein Stück weit, wechseln wir aber das Thema. Denn eine Frage bei dieser Pressekonferenz an Nehammer und Babler war auch, wie geht's mit Georg Dornauer weiter? Der Skandal rund um den SPÖ-Chef in Tirol platzt ja mitten rein in diese Sondierungsgespräche.
Es gibt nämlich ein Foto von Dornauer beim Jagdausflug, obwohl er ein Waffenverbot hat. Und während es da in Tirol heute eine Krisensitzung nach der nächsten gibt, will Dornauer nicht nur nicht zurücktreten, er ist auch erstaunlich schweigsam den Medien gegenüber. Hier sehen wir jetzt das Foto, über das wir gesprochen haben. So titelt gestern die Kronenzeitung.
Und Sie sehen es, René Benko ist im Hintergrund und das war natürlich auch der große Aufreger dabei. Schauen wir uns vielleicht gemeinsam an, wie er heute, wie Georg Dornauer auf einen Interviewversuch einer ORF-Kollegin reagiert hat. Schauen wir rein.
Sehen Sie sich in Ihrer Partei noch bestätigt?
Ja, selbstverständlich. Schauen alle doch.
Wer stärkt Ihnen namentlich den Rücken?
Also ich möchte nicht vor Ihnen davonlaufen, aber ich glaube, wir haben jetzt eine weitere Besprechung, zu der wir jetzt gehen müssen.
Eine Stellungnahme der Partei?
Also auch da gibt es natürlich beide Seiten dazu. Wir sehen, Georg Dornauer ist zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, 20.11 Uhr, nicht zurückgetreten. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir uns auf jeden Fall mal beide Seiten an. Die habt ihr für uns auch hier recherchiert. Alina, politisch tot, das geht sich nicht mehr aus. Er muss zurücktreten. Das sagen relativ viele seit gestern, auch politische Beobachterinnen und Beobachter. Was sind denn die Argumente, die dafür sprechen, dass er einfach auch wahnsinnig viel Schaden an der SPÖ, seiner Partei, angerichtet hat?
Es gibt immer noch zwei Punkte, die hier im Raum stehen. Das eine ist der vermeintliche Verstoß gegen das Gesetz. Einerseits, weil gegen Georg Dornauer ein Waffenverbot verhängt wurde. Nicht klar ist, ob er geschossen hat oder nicht. Das zweite Thema ist, wer hat diese Jagd bezahlt? Hat er als Amtsträger eine Zuwendung entgegengenommen oder nicht? Und das dritte ist natürlich auch dieses Foto mit René Benko, der für die SPÖ ein total rotes Tuch ist. Es kamen Rücktrittsforderungen heute zum Beispiel aus der Spitze der Innsbrucker SPÖ, von der Jugendorganisation der SPÖ und auch von der Tiroler Opposition. Also zum Beispiel vom Landesparteiobmann Markus Abwärtsger. Aber dann auch bei dieser Pressekonferenz heute Nachmittag zusammen mit Karl Nehammer, da hat ein Journalist, eine Journalistin, weiß ich nicht genau, eine Frage gestellt zu Dornauer. Und da hat SPÖ-Chef Andreas Babler Folgendes darauf geantwortet.
Zu Ihrer konkreten Frage mag ich sagen, dass Georg Dornauer wissen wird, was er zu tun hat. Es laufen jetzt gerade, auch in diesen Minuten, sehr intensive, sehr lange, sehr viele Sitzungen und Gespräche in Tirol, denen ich nicht vorgreifen möchte. Ich erwarte zeitnah eine sehr klare Entscheidung. Und ich mag auch dazu sagen, es ist natürlich eine sehr ernste Situation. Die Kritik, die von vielen Seiten laut wird, ist mehr als nachvollziehbar. Dem Vernehmen nach, der letzte Informationsstand, der mir während dieser Gespräche erreicht hat, wird Georg Dornauer auch eine Vertrauensfrage stellen und das wird klären, ob er noch den nötigen Rückhalt auch von den Tiroler Genossinnen und Genossen hat und falls strafrechtlich relevante Handlungen gesetzt wurden, ist der Fall ohnehin klar.
Also Andreas Babler hatte nicht die Befugnis, ihn zum Rücktritt aufzufordern oder das anzuordnen. Das liegt bei der SPÖ Tirol. Aber er hat schon gesagt, er weiß, was zu tun ist. Und auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser von der SPÖ hat sich dazu heute geäußert und so etwas Ähnliches gesagt. Auch das habe ich mitgenommen.
Ich bin überzeugt, wenn er in sich blickt, wird er wissen, was er zu tun hat.
Also sehr, sehr subtil. Er weiß, was er zu tun hat. Das ist keine direkte Aufforderung zu einem Rücktritt, aber irgendwie dann auch doch.
Schwingt auf jeden Fall mit und sind mächtige Stimmen aus der SPÖ nicht.
Schauen wir uns die andere Seite an, Manfred. Es gibt auch die Seite, die sagt, Georg Dornauer ist in Tirol. Das schadet der Bundespartei eigentlich gar nicht so. Warum?
Weil Georg Dornauer ist. Er ist ein schräger Vogel in der österreichischen Innenpolitik. Wenn man sich anschaut, warum er eigentlich dieses Waffenverbot hatte, es ist eine völlig skurrile Geschichte eigentlich. Er hat sein Jagdgewehr in seinem Cabrio liegen lassen, geladen. und ist dann herumspaziert und so hat er das Waffenverbot eigentlich bekommen.
Also am Flughafen.
Am Flughafen.
Die Securities also gefunden haben.
Eigentlich eine Geschichte, wo er politisch eigentlich nicht lebensfähig gewesen wäre.
Danach, hat er aber 2019 trotzdem überlebt.
So ist es, ja. Die hat er politisch überlebt, aber Georg Dorner war immer ein Quertreiber auf der bundespolitischen Ebene. Ich war auf vielen Präsidiumssitzungen dabei. Er hat in jedes Mikrofon reingebissen und hat seine Meinung zu den Themen kundgetan, oft auch mit Kritik an dem Vorsitzenden oder an der Vorsitzenden, Pamela Rendi-Wagner, die ist auch an ihm verzweifelt.
Wo er damals gesagt hat, eine Frau mit Doppelnamen wird doch niemand wählen, der vielleicht überlegt, die FPÖ zu wählen.
So ist es, ja. Und er ist ein eigenwilliger Charakter, der jetzt an seinem Karriereziel gelandet ist. Landeshauptmann-Stellvertreter, für mehr wird es für die SPÖ in Tirol nicht reichen. Und mit diesem Selbstbewusstsein hat er gestern sich noch zu Wort gemeldet. Da habe ich ein kurzes Statement von ihm mitgebracht.
Ich bin mir völlig bewusst, dass dieses Foto für eine fürchterliche Optik sorgt und kann die Irritationen, die ich damit hervorgerufen habe, in meiner Partei und darüber hinaus, absolut nachvollziehen. Das Bild war nie zur Veröffentlichung bestimmt. Gleichzeitig darf ich versichern, dass ich mir meiner Rechte und Pflichten in meinen politischen Funktionen und als Person des öffentlichen Lebens zu 100% bewusst bin.
Ja, also erklärt das ein bisschen damit, dass dieses Foto ohnehin nie für die Öffentlichkeit bestimmt war und das soll alles irgendwie ein bisschen besser machen. Die Logik erschließe ich mir nicht ganz, aber das ist halt ein Abwehrkampf, denn am Anfang der Recherche hat er gesagt, es gibt diese Jagd nicht. Dann wurde ihm das Foto vorgelegt. Ah, es gab die Jagd doch, aber ich habe nicht geschossen. Und der Hut, den ich auf hatte, der war gar nicht...
Also ja, noch Heiding auch, noch ein Tag vor der Nationalratswahl soll die gewesen.
Genau, also da passt ganz viel nicht zusammen. Aber gestern hat er noch mit diesem Selbstbewusstsein gesagt, der kann irgendwie durchtauchen, hat er sich da geäußert. Und der Landeshauptmann Anton Matle, der hat sich in der Nacht auf heute auch zu Wort gemeldet. Und das klang jetzt auch nicht so, als ob er ihn aus der Regierung rauskicken will. Hören wir auch kurz rein.
Es ist Zeit, solche unangemessenen Eskapaden und Blödheiten zu unterlassen und sich auf die Arbeit für Tirol zu konzentrieren. Das habe ich Georg Dornauer heute unmissverständlich zu verstehen gegeben. Angesichts verschiedener Äußerungen innerhalb der SPÖ erwarte ich mir in dieser Causa rasch eine klare Position vom Koalitionspartner SPÖ.
Ja, es winden sich da alle immer irgendwie herum und sagen, sie wollen eine klare Position, man muss wissen, was man sagen, also wird schon wissen, was man machen muss. Niemand sagt, tritt zurück und das lässt ihm halt diese Hintertür offen. Warum Anton Matle nicht sagt, er muss zurücktreten, ist, weil er natürlich auch die Große Koalition irgendwie bewerben will und er will nicht, dass da in Tirol plötzlich der Regierungspartner wegbricht und dann gibt es plötzlich eine Regierungskrise, während auf Bundesebene die Große Koalition wieder zurückkommt mit einem dritten Partner. Also da gab es auch eigene Motive von Anton Matle.
Also Anton Matle schiebt da der SPÖ nochmal die Verantwortung zu und schauen wir doch nochmal auf die SPÖ und was das für einen Schaden für die Partei anrichtet, weil man muss ja auch sagen, aus ganz anderen Gründen, aber in Salzburg David Ecker und in Oberösterreich Michael Lindner sind als Landeschefs dort gegangen. Jetzt wissen wir, haben wir heute auch schon besprochen, wir haben gerade Sondierungsverhandlungen, also das ist eine wirklich wichtige Phase eigentlich für die SPÖ. Dieser Skandal kommt zur Unzeit, oder?
Man kann das genau von der anderen Seite auch argumentieren. Das ist überhaupt kein guter Zeitpunkt und das tut der SPÖ in der jetzigen Situation auch überhaupt nicht gut. Es finden Sondierungsgespräche oder Koalitionsverhandlungsvorgespräche, wie auch immer sie heißen mögen, statt. Die dürften nicht leicht sein. Das haben ja Nehammer und Babler heute auch gesagt. Man tut sich da nicht so leicht. Letzte Woche erst oder am Wochenende ist in Oberösterreich der Parteivorsitzende der SPÖ zurückgetreten. In Salzburg gab es einen Rücktritt. Es gibt auch immer noch Hans-Peter Doskozil, auch mit dem gibt es einen Clinch mit Babler. Und Rudi Fussi, der PR-Berater und Medienmann, der ja auch immer wieder in Fernsehsendungen auftritt.
Auch bei uns.
Auch bei uns, immer wieder.
Hat erst kürzlich gesagt, er möchte eigentlich Babler stürzen und sammelt da gerade Unterschriften, um das machen zu können. Der möchte neuer SPÖ-Parteichef werden, hat angeblich schon 10.000 der 14.000 benötigten Unterschriften. Und dass hier auch noch ein Herr Dornauer kommt und für diesen Riesenskandal in dieser Zeit sorgt, das wirft einfach überhaupt kein gutes Bild auf die SPÖ und ist Andreas Babler wahrscheinlich nicht recht.
Manfred, es geht runter und drüber bei der SPÖ. Suchen wir jetzt irgendwas Positives für den Herrn Babler, wenn uns der zuschaut, dass er wenigstens irgendwie jetzt einen Aufwärtstrang bekommt. Man kann ja zumindest sagen, dass der Herr Dornauer jemand war, der ihn immer sehr stark kritisiert hat, der eher im Lager Doskozil war. Ist das ein bisschen ein Lichtblick für den Herrn Babler?
Könnte schon ein Lichtblick sein, denn was sich auch mit dieser Geschichte um Rudi Fussi zeigt, ist, noch oder derzeit rückt niemand von Andreas Babler als Parteichef ab.
Keine Landesgruppe vor.
Da gab's Pamela Rendi-Wagner, die hatte gröbere Probleme zum Ende hin, dass sie einfach nicht mehr den Rückhalt hatte. Aber jetzt ist es vor allem, als die Fussi-Kandidatur begonnen hat, ist es eigentlich erstaunlich ruhig. Da gibt's niemanden, der irgendwie aufstehen würde. Oder man steht auf und geht, so wie die Landeschefs. Aber er wirkt eigentlich relativ unumstritten und wenn es jetzt niemanden gibt, der irgendwie Dornauer unterstützt, und in dem Fall wird es, glaube ich, niemanden geben, der sagt, das war super Aktion, die du gemacht hast, toller Schuss, den du nicht gemacht hast, da wird Babler möglicherweise gestärkt aus der ganzen Geschichte aussteigen, weil er selbst hat keinen wirklichen Schaden genommen. Er kam da unverschuldet dazu und fährt weiter sein Koalitions- und sein Sondierungsprogramm weiter.
Ganz kurz, wir sprechen über dieses Thema gleich hier auch weiter im Studio. Josef Kallin ist dann bei uns im Studio, ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Da wird es natürlich viel zu besprechen geben. Eva Schütz, die Herausgeberin des Express auch. Also die Innenpolitik wird heute noch groß geschrieben hier. Jetzt gehen wir aber zur Außenpolitik, Madel.
Ja, die Dreierkoalition in Deutschland, die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP, die ist bekanntlich letzte Woche in die Brüche gegangen und danach hat man tagelang darüber diskutiert, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll.
Das ist seit heute immerhin klar. Am 16. Dezember will Olaf Scholz die Vertrauensfrage im Bundestag stellen und dabei will er explizit nicht das Vertrauen ausgesprochen bekommen. So kann er nämlich den Weg für Neuwahlen ebnen.
Und da haben sich die Union aus CDU und CSU und die SPD auch schon auf ein Datum geeinigt für diese Neuwahlen. Am 23. Februar soll Deutschland ein neues Parlament und damit eben indirekt, wie bei uns auch eine neue Regierung wählen. Schauen wir uns auch dazu
beide Seiten an. Schauen wir uns beide Seiten an, Alina. 23. Februar haben wir gerade gehört. Es klingt weit weg, aber so weit ist das gar nicht weg. Es kann ganz schön schnell gehen, oder? Da gibt es ja doch einige Fristen, die es da zu erledigen gibt.
23. Februar ist nicht so weit weg, du sagst es. Und was dafür spricht, dass diese Wahlen in Deutschland schneller stattfinden als später, diese Seite habe ich mir heute angesehen, ist, dass wir uns in einer Situation befinden in Europa, wo es eigentlich starke Regierungen braucht und starke Staatsoberhäupter, die sich auch nach außen behaupten können. Es gibt einen Krieg in der Ukraine. Donald Trump wurde als US-Präsident gewählt. Und auf der weltpolitischen Bühne gilt ja als Europa oft Deutschland, Großbritannien und Frankreich. In Großbritannien gibt es seit Sommer eine neue Regierung, das erste Mal nach 14 Jahren Labour. In Frankreich gibt es auch eine junge neue Regierung, das ist ein Mitte-Rechts-Bündnis, das auch nicht so eine starke Mehrheit hat. Und derzeit ist es so, dass die FDP ja nicht mehr die Ampelkoalition unterstützt und Kanzler Olaf Scholz einfach keine Mehrheit hat im Parlament. Also es gibt im Bundestag im Deutschen 733 Sitze. SPD und Grüne haben zusammen 324. Da fehlt einiges bis hin zur Mehrheit. Sie haben dann darum gebeten, dass die Union, also CDU, CSU, sie unterstützt bei wichtigen Vorhaben, die sie noch haben. Aber da hat Friedrich Merz, der Fraktionsvorsitzende, gleich eine Absage erteilt und gesagt, sicher nicht, wir können uns das kurz anhören.
Die Ampel hat keine Mehrheit mehr im Deutschen Bundestag und damit haben wir den Bundeskanzler aufzufordern, und zwar mit einem einstimmigen Beschluss der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, jetzt sofort die Vertrauensfrage zu stellen.
Das hat er vor einigen Tagen gesagt und Kanzler Olaf Scholz hat am Sonntag in einem Interview im deutschen Fernsehen gesagt, wenn das tatsächlich der Wunsch ist von allen anderen, dann stellt er diese Vertrauensfrage gerne schon früher, das wird jetzt Mitte Dezember stattfinden, am 16., glaube ich. Und was auch interessant ist, im Bundestag wird er diese Vertrauensfrage stellen, die dann aber abgelehnt werden muss, nämlich nur so kann diese große Regierung aufgekündigt werden.
Eine kuriose Situation, oder?
Vertrauen Sie mir nicht. Und erst dann kann Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, quasi offiziell diese Neuwahlen ins Rollen bringen.
Der aber schon gesagt hat, dass er mit den Plänen grundsätzlich d'accord geht. Also es dürfte Formalitäten dann tatsächlich nur noch sein. Manfred, du hast dir die andere Seite angesehen. Und zwar, was könnte es denn potenziell für Probleme geben, wenn man da jetzt so verhältnismäßig rasch wählt?
Ja, ich habe mich ein bisschen zurückerinnert, wir kommen in die Weihnachtszeit, an Kevin allein zu Hause, wenn die Familie zum Flughafen fahren will, aber der Wecker funktioniert nicht und sie werden wach und sagen, wir haben verschlafen und da müssen sie alles ganz schnell erledigen, laufen wild durchs Haus, rasen zum Flughafen und irgendwie so ein bisschen ist die deutsche Bürokratie jetzt auch drauf in meinen Augen. Da haben sich ganz viele zu Wort gemeldet, dass das alles schwierig wird, also die IT-Infrastruktur hat ein Problem. Die Papierindustrie hat ein Problem, weil sehr viele Wahlzettel gedruckt werden müssen. Die ganzen Abläufe, dass für Kleinparteien, dass die ihr Spitzenpersonal finden, neue Parteien, die noch alle Leute wählen müssen, die Wahlkreise, niemand weiß Bescheid. Was ist mit den Auslandsdeutschen? Bekommen die rechtzeitig ihre Briefe zum Briefwählen? Also da ist noch ganz viel zu tun. Also da stolpert Deutschland nicht nur wirtschaftlich, sondern auch irgendwie dieser Wahl entgegen. Es gibt natürlich Beschwichtigungsversuche, von ganz oben von den Behörden, die sagen, das ist jetzt, das schaffen wir irgendwie, aber dass es jetzt nicht ein Wahlkampf gibt, der bis zum Herbst nächsten Jahres geht, sondern dass Anfang nächsten Jahres gewählt werden muss, direkt nach der Weihnachtszeit, also Wahlkampf am Christkindlmarkt, das stellt das ganze Land doch vor eine gehörige Herausforderung.
Jetzt habe ich immer, wenn ich den Kevin sehe, werde ich an Olaf Scholz denken. Danke.
Sehr gerne.
Alina, Christian Lindner, Chef der FDP-Finanzminister, der hat ein Stück weit diese Neuwahl natürlich von Zaun gebrochen, indem er eben sozusagen das Vertrauen entzogen hat. In den Umfragen liegt die FDP aber sehr weit zurück. Was kann denn sein Kalkül gewesen sein? Warum wollte er das dann?
Kann mehrere Gründe haben. Also inhaltlich hat sich diese Ampelkoalition die letzten Jahre ja nicht so gut verstanden. Es gab viel Streitereien, immer wieder Uneinigkeit. Inhaltlich waren sich aber SPD und Grüne oft viel einiger als SPD und FDP oder Grüne mit FDP. Das könnte sein, dass sich Christian Lindner hier immer ein bisschen außen vor gesehen hat, gerade bei diesen Themen grüne Energiewende, Schuldenbremse, da gab es einfach Uneinigkeiten. Dazu kommt, dass die letzten Monate Wahlen stattgefunden haben im Osten Deutschlands, in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und da hat die FDP extrem schlecht abgeschnitten. Also in Thüringen waren sie bei 1,1%, in Sachsen und Brandenburg bei unter 1%. Also die sind da aus allen Landtagen rausgefallen. Und es könnte sein, wenn man das von dieser Seite sieht, dass Christian Lindner sich hier denkt, das schaut nicht gut aus für uns in der FDP. Je länger wir warten, desto stärker wird vielleicht die AfD, desto weniger können wir auch unsere Wähler und Wählerinnen bedienen inhaltlich und hofft vielleicht darauf, dass Friedrich Merz von der CDU/CSU ein besserer Partner für die FDP wäre. Dazu hat er heute auch Folgendes gesagt, das habe ich vorbereitet.
Ich glaube, das Rennen um die Kanzlerschaft ist in Wahrheit doch gelaufen. Die Frage ist aber, mit wem wird der Bundeskanzler Merz regieren? Schwarz-Rot, Schwarz-Grün? Das ist doch alles Ampel-Light.
Es gibt Stimmen, die sagen, dass er sich vielleicht eine Regierung mit der CDU/CSU wünschen würde und sich anscheinend auch schon sicher ist, sagt er auch selbst, dass Friedrich Merz neuer Kanzler wird.
Das wäre dann ein bisschen so das Pendant von ÖVP-Neos, die sich ja auch eigentlich ganz gut verstehen heute bei den Sondierungen. Manfred, aber trotzdem, es gibt ja jetzt nicht nur mögliche Verlierer, FPD, Riesenpokerspiel, SPD steht nicht wahnsinnig gut da, sondern auch durchaus Parteien, die da jetzt gerade auch wahnsinnig von der gesamten Unsicherheit profitieren.
So ist es. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns eine Grafik dazu an, die zeigt das ganz gut, wer momentan von dem Ganzen profitiert. CDU, CSU bei einer Sonntagsfrage für Deutschland, die ist ganz aktuell, die käme auf 32,5%, dann ist lange nichts und dann ist die AfD bei 19,5%. Die FDP nur 5%, die Kanzlerpartei SPD überhaupt nur 15,5%, Grüne 11,5%, BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht bei 7%, Linke 3,5%. Die großen Profiteure derzeit, das ist die AfD. Mhm. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann hätte in Deutschland hätte es eine ähnliche Ausgangslage wie in Österreich, und zwar eine Zweierkoalition wäre nur möglich zwischen konservativ und rechtspopulistisch. Und alles andere wäre eine Dreierkoalition. Das heißt, wenn sich so ergibt, dass Friedrich Merz wirklich Kanzler wird, dann braucht er zwei Partner. Und dann haben wir eigentlich die komplette Doppelung zu Österreich. Nur dass bei den bei den Deutschen, die Grünen, glaube ich, ein Stück weit besser angeschrieben sind bei der CSU, CDU als in Österreich. Und dann hätte man wirklich die komplette Doppelung. Also man steigt aus einer Ampelkoalition aus. In Österreich gibt es eine Ampelkoalition, dann kommt man in eine neue Ampelkoalition rein. Und wenn Christian Lindner Pech hat, ist er dann plötzlich nicht dabei.
Bitte, Alina.
Das kann gut sein, aber das ist ja auch in seinem Interesse, wenn man von dieser Seite argumentiert. Dann sitzt er nämlich tatsächlich in einer Koalition, wo er inhaltlich vielleicht mehr durchbringen kann. Der Unterschied oder ein Unterschied, den man hier nennen kann, ist, dass CDU und CSU und eigentlich auch alle anderen eine sogenannte Brandmauer gegen die AfD bilden. Also koalieren mit ihnen, sagen sie, ist überhaupt gar nicht möglich und geht überhaupt nicht.
Das ist im Moment ja bei uns tatsächlich auch noch so, weil deswegen gab es ja auch unter anderem keinen Regierungsauftrag an die FPÖ vom Bundespräsidenten, weil alle Parteien zumindest die Koalition mit Herbert Kickl ausgeschlossen haben. Aber in Deutschland hat das noch ein bisschen eine andere Dimension, oder?
Die AfD hat, wenn man von dieser Seite argumentiert, denke ich, einen anderen Stellenwert als die FPÖ. Die wird nach außen hin doch deutlich radikaler wahrgenommen. Björn Höcke zum Beispiel ist ja ein ausgewiesener Nationalsozialist, der darf ja auch laut Gesetz so genannt werden. Also das gibt es schon Unterschiede. Das ist sehr unwahrscheinlich und dann wird es, kann man annehmen, bei diesen Neuwahlen eben wieder auf eine Dreierkoalition hinauslaufen, ja.
Also einfach wird es nicht, so kann man einfach das, glaube ich, zusammenfassen, weder in Österreich noch in Deutschland.
Einfach wird es nicht. Manfred Schmidt, Alina Nahlermann, das ganz herzlichen Dank. Danke, dass ihr bei uns zu Gast wart, beide Seiten zu Gast wart. Und wie gesagt, bei uns geht es in Kürze weiter. Wir sprechen dann hier im Studio mit Josef Kallina, PR-Berater und ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer, und Eva Schütz, der Herausgeberin des Express, eben über diese schwierige innenpolitische Phase.
Ja, und während wir hier die Gäste auswechseln, sind wir gleich wieder für Sie da. Und Werner Secker verrät Ihnen, was Sie dann im Anschluss bei Wild umstritten erwartet.
Im Regelfall werden Jagderfolge ja ganz gerne größer dargestellt, als sie eigentlich waren. Dann spricht man auch von Jägerlatein. Im Fall des Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreters Georg Dornau ist vielleicht das genaue Gegenteil der Fall. Da bin ich gespannt, was unsere Gäste heute dazu sagen werden. Bei uns PR-Expertin Silvia Grünberger, der Medienmanager und ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Andreas Rudasch und der Historiker und ehemaliger Grünabgeordneter Harald Walser. Wir sprechen dann auch noch über die Neos als Dritte im Bunde, jetzt ja offiziell, und über Donald Trumps brachiale Rhetorik. Wie brachial wird dann in weiterer Folge wohl seine Politik werden?
Werner, ganz herzlichen Dank. Also Innenpolitik auch bei dir großes Thema, und das besprechen wir jetzt auch hier im Studio. Es freut mich sehr, dass Eva Schütz, die Herausgeberin des Express, da ist. Hallo.
Guten Abend.
Und ich freue mich auch, dass Josef Kallina, PR-Berater und ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer, und ist Kommunikationsprofi, freut mich, dass Sie da sind. Also heute sind eben Andreas Babler und Karl Nehammer da zusammen im großen Stil erstmals vor die Kameras gedreht und haben klar gemacht, sie wollen mit den Neos gemeinsam regieren. Es kommen jetzt Sondierungsgespräche, nächste Woche soll es losgehen mit den Verhandlungen. Bevor wir reden, schauen wir noch ganz kurz einmal da rein, was die beiden da heute gesagt haben.
Diese Herausforderungen können nur durch ein breites und stabiles Bündnis bewältigt werden. Ein Bündnis, und das ist aus meiner Sicht wichtig, das ist vielleicht in der Agitation manch anderer jetzt in der letzten Zeit zu kurz gekommen, ein Bündnis, das die Mehrheit der Menschen in unserem Land repräsentiert. Ein Bündnis der Vernunft, ein Bündnis der politischen Mitte, ein Bündnis nahe am Menschen und den Problemen, die die Menschen haben, und mit den Lösungen für die Menschen, und ein Bündnis der Mitte, das sich gegen Radikalität und gegen Spaltung der Gesellschaft stellt.
Also ein Bündnis der Vernunft, der politischen Mitte, sagt ÖVP-Bundeskanzler da. Herr Kallina, aus heutiger Sicht, wir wissen, jetzt wird's quasi, jetzt geht was weiter.
Jetzt wird's ernst.
SPÖ, ÖVP, NEOS. Kann das aus Ihrer Sicht so gelingen mit diesem Anspruch?
Ich glaube, das kann gelingen, aber das hängt sehr stark von den handelnden Personen ab. Für mich ist ein bisschen rätselhaft, was man jetzt die letzten 40 Tage gemacht hat, ehrlich gestanden. Das hätte man schon viel früher machen können. Weil ich glaube nämlich, dass die Österreicherinnen und Österreicher sehen wollen, endlich nach jahrelanger viel zu konfrontativer Politik Leute, auch Parteien, aber vor allem Menschen, die miteinander was weiterbringen wollen im Land. Wir haben Probleme, ich glaube, die kann man benennen. Gesundheit ist eines, mit der Pflege, Bildung ist eines. Vor allem haben wir ein riesiges Budgetloch, das hat uns die letzte Regierung hinterlassen. Und jetzt wäre es schön, wenn man Leute hätte, Nehammer, Babler, Meinl-Reisinger und sozusagen deren Entourage, wenn die sich hinsetzen und sagen, wir kennen die Probleme und wir arbeiten sozusagen an Lösungen. Und wir arbeiten nicht daran, das möchte ich nur sagen, dass wir jeweils verhindern, was die anderen wollen, weil die Leute wählen dich nicht fürs Verhindern, sondern sie wählen dich fürs Machen. Und das hat man, glaube ich, in den Koalitionen der letzten Jahre oft zu wenig so gesehen, sondern mehr sozusagen in die eigene Parteiöffentlichkeit gearbeitet. Und das muss aus sein. Dann kann es, glaube ich, gelingen. Wie gesagt, wir werden sehen, ob gerade die beiden, die ja beide bis zu einem gewissen Grad angeschlagen sind, die Kraft entwickeln können, so zu agieren.
Frau Schütz, der Herr Kalin hat das jetzt sehr, sehr positiv natürlich gezeigt, wie dieses Bündnis funktionieren kann. Sehen Sie es auch so positiv?
Hat natürlich im Grunde vollkommen recht. Und man hat ja auch gesehen, dass gegen Herbert Kickl auch nicht unbedingt ein Rezept war, um Erfolg bei den Wahlen zu haben. -11% bei Karl Nehammer war jetzt nicht überzeugend und die SPÖ war mehr oder weniger bei +/-0, aber halt von einem sehr niedrigen Niveau kommend. Also nein, gegen etwas zu sein, ist ganz sicher kein Programm. Prinzipiell die Idee ist natürlich großartig. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass jede Partei eben ihre Gruppen zu bedienen hat, weil die wählen sie ja dann beim nächsten Mal wieder. Und die Überschneidungsflächen zwischen einer immer mehr in Richtung links rückenden SPÖ, wo Andreas Babler jetzt noch einmal immer wieder stärker wird, einer ÖVP und die NEOS, die eigentlich als wirtschaftsliberale Partei gestartet sind, die sind einfach inhaltlich extrem klein. Insofern vernünftig macht natürlich immer Sinn, wo die Überschneidungsflächen vernünftigerweise sein sollen. Die sind halt einfach nicht besonders groß und das ist angesichts der anstehenden Probleme, die man sehr gut benennen kann. Es nützt einem nur nichts, wenn man keinen gemeinsamen Lösungsansatz hat, ist das einfach keine Koalition, die sich irgendwie vernünftigerweise oder logischerweise, wenn man es aus der inhaltlichen Perspektive sieht, ergeben würde.
Und diese Überschneidungsflächen, die Frau Schütz gerade angesprochen hat, Herr Kalliner, die wären bei der SPÖ ja mit den Grünen doch deutlich größer vielleicht. Aber jetzt hat Kanzler Karl Nehammer, das haben wir heute auch schon mehrfach gehört, ganz, ganz klar gesagt, also die Grünen sind damit einfach raus heute.
Ich verstehe das, ehrlich gestanden. Die Grünen haben in der letzten Regierung die ÖVP vor schwere Belastungen gestellt. Aber man darf nicht vergessen, die Grünen haben auch mit der SPÖ ihre Konflikte, wenn man
das sich... Das Wien vor allem nicht.
Genau, ich möchte das sagen, weil ich meine, man kann nicht so einen riesigen Stadtteil errichten lassen und dann sozusagen aus ideologischen Gründen sagen, ich mache dort keinen vernünftigen Verkehrsanschluss für Autofahrer hin. Natürlich. Und das ist aber passiert auch in Wien jetzt von Seiten der Bundesgrünen natürlich. Das heißt, auch mit der SPÖ gibt es da gravierende Probleme. Daher glaube ich auch, dass es so ist, dass die Grünen raus sind. Was die Frau Schütz anspricht, ist zweifellos richtig. Wenn man sagt, die Überschneidungsflächen sind gering nach dem Wahlkampf. Aber wofür ich plädiere, ist, dass man das jetzt zur Seite räumt, dass man sozusagen eine Nullbudgetierung macht, dass man sagt, ich habe ein Problem, als Beispiel Gesundheit und Pflege. Und das wissen wir alle, dass das Problem da ist. Und jetzt wäre es gut, wenn sich die drei hinsetzen würden, ohne sozusagen mit den alten Rezepten aus ihren jeweiligen Wahlprogrammen herumzukramen und sagen, was werden unsere Idee, dass wir in der Gesundheit und in der Pflege was weiterbringen. Und in der Bildung zum Beispiel. Ja? Und natürlich darüber hinaus vor allem die katastrophale Schuldenlage des Landes in den Griff bekommen. Also wie kriege ich Wachstum wieder hin zum Beispiel? Österreich ist zurückgefallen. So, und wofür bleibt die ist sozusagen, dass man all die Probleme nennt und versucht mit Ansätzen, die zu diskutieren, wie löse ich die? Dann könnte man vielleicht sozusagen, wenn man die ideologischen Ballaste abwürfe, zu solchen Lösungen kommen. Und das, was die Frau Schütz sagt, ist ja das, was wir gelernt haben in Österreich. Aber das muss der Babler schaffen, das muss der Nehammer schaffen, vor allem die beiden, auch die Weindl-Reisinger natürlich, dass sie sozusagen diese eigene Klientel, die einen ständig mit irgendwelchen Forderungen quält, hintanzuhalten. Und dann hat man 4 bis 5 Jahre Zeit, die Leute davon zu überzeugen, es geht was weiter. Wir haben diesen Ballast abgeworfen, der da ist. Ja? Also das wäre, meiner Meinung nach, ist es auch die letzte Chance der meisten handelnden Personen.
Herr Kalliner, ich habe Sie in diesem Studio, Sie wissen es gar nicht, oft zitiert, weil Sie mir mal gesagt, der Herr Babler muss den weitesten Weg gehen,
genau,
wenn es da sowas
gibt.
Aber ohne das jetzt am Beginn gleich schlecht zu reden, aber wie schwierig ist denn das dann, wenn ich zuerst verspreche, Reichensteuer, Arbeitszeitverkürzung, genau. Das ist jetzt alles vom Tisch, er muss sich ganz einfach am meisten bewegen.
Das habe ich gesagt und ich stehe auch zu dem, weil es ja klar ist, der Herr Babler ist sozusagen unter besonderen Umständen Parteivorsitzender der SPÖ geworden. Er hat eine sehr spezielle Gruppe rund um sich, sehr linke Menschen, würde ich mal sagen. Ja? So. Und die haben ihn sozusagen, die haben ihn getragen. Ja? Geworden ist das natürlich aus anderen Gründen, weil die Wiener und die Gewerkschafter sozusagen den Toskuzil nicht wollten. Aber trotzdem hat der Herr Babler sozusagen eine sehr engagierte Fanbase. Und der Babler muss jetzt sozusagen der Fanbase klar machen, wenn man nicht will, dass der Kickl an die Regierung kommt, und zwar so stark wie nie zuvor, dann muss er jetzt mit dem Nehammer und der Meindl-Reisinger liefern. Und das bedeutet, ich muss sozusagen diese Wahlkampfnummer beenden aus. Es muss einfach klar sein, ich kann die ÖVP und die Neos nicht zu einer Vermögensteuer zwingen, die Betriebe in und umgekehrt aber auch. Der ÖVP muss auch klar sein, dass sie die SPÖ nicht zu einer großen Steuersenkung für die Unternehmen verleiten kann, wenn man gleichzeitig das Budget, also die Schulden.
Nur hat die ÖVP das nicht so
das ist der Vorteil, in den Fokus gestellt. Deswegen habe ich gesagt, der Babler hat den weitesten Weg, weil sich der sozusagen am klarsten deklariert hat. Die ÖVP war wieder schwammiger, was das betroffen hat. Daher hat er näher mal ein bisschen einen größeren Spielraum. Der hat wieder das Problem, dass in der ÖVP, wie soll ich sagen, eine nicht geringe Gruppe genuin mit den Sozialdemokraten nicht will. Nicht? Also wenn man am Abend, wenn man unterwegs ist sozusagen mit ÖVP-nahen Menschen, die sind nicht glücklich jetzt über die Aussicht, dass sie jetzt wieder mit den Roten, die sie nicht mögen, seit 100 Jahren.
Aber dann schauen wir auf die Personen, weil Sie haben es jetzt auch schon mehrfach ein bisschen angesprochen. Also Babler, Nehammer, Meindl-Reisinger, zwei davon nach der Wahl auch angeschlagen, Nehammer, Babler besonders auch. Frau Schütz, schaffen die drei das? Weil wir wissen, Politik ist zwar total nett, wenn man es in Inhalten denkt, wäre auch wichtig, in Lösungen zu denken, aber es scheitert dann trotzdem oft an Personen, nicht?
Naja, ich möchte noch kurz darauf, wie Sie vorher gesagt haben, dass man eben nicht sozusagen jetzt die Wahlprogramme umsetzt, da ist natürlich sofort das Gegenargument, für die Wahlprogramme habe ich eine Partei halt gewählt, und das ist natürlich etwas schwierig, und da braucht man, glaube ich, schon sehr viel Mut, wenn man den Leuten zuerst etwas in einem Wahlprogramm verspricht, und da hat Andreas Babler, da gebe ich Ihnen völlig recht, natürlich den längsten Weg, um dann in den Koalitionsverhandlungen das Ganze über Bord zu werfen, zu sagen, na, jetzt mache ich es doch nicht. Also ich wäre ja für das Wahlprogramm gewählt, also ich sollte ja für die Inhalte gewählt werden und die dann eigentlich in den Koalitionsabkommen, wenn man es jetzt böse sagen würde, sozusagen zu verraten, das ist ein sehr hartes Wort, aber eben nicht umzusetzen, da wird sich der Wähler natürlich denken, warum habe ich die dann gewählt, wenn ich Andreas Babler gewählt habe für eine Vermögenssteuer, und er sagt dann am zweiten Tag der Koalitionsverhandlungen, die ja übrigens, was ich auch nicht verstehe, inhaltlich überhaupt noch nicht stattgefunden haben. Also ich verstehe nicht, dass man jetzt 40 Tage getan hat. Aber dann werden sich die für die Vermögenssteuer gewählt haben, natürlich denken, Entschuldigung, wie ist denn da jetzt genau passiert? Ne? Also das kann ja alles nicht sein, aber um auf die Frage mit den Personen zurückzukommen. Ich glaube, es ist jetzt einfach gut, diese permanente Sympathie- oder Antipathiebekundung. Seit 40 Tagen sitzen jetzt drei Menschen, die sich seit 10 Jahren kennen. Also den Herrn Babler vielleicht ein bisschen weniger, aber auch der kennt den Herrn Nehammer aus Niederösterreich. Und überlegen sich, ob sie sich sympathisch sind. Also das ist wie in einem Schulcamp. Das sind ja erwachsene Menschen. Erstens ist das relativ irrelevant, wie sympathisch sie sich sind. Da müssen sie sich halt ein bisschen zusammenreißen. Weil kommen sie jetzt drauf, sie sind sich nicht sympathisch. Was ist dann? Jetzt kommt der Herr Nehammer drauf, dass ihm die Frau Meindl-Reisinger eigentlich nicht taugt. Und der Herr Babler findet den Herrn Nehammer doch nicht mehr super. Was machen wir dann? Neuwahlen oder wir gehen alle weinen? Also das ist doch völlig irrelevant, ob sich die sympathisch sind. Es geht darum, ob sie irgendwie Themenüberschneidungen finden. Und jetzt seit 40 Tagen überlegen sie sich jetzt, ob sie sich mögen. Ich glaube, es wäre an der Zeit, mal irgendeinen Sachbezug zu einem Thema herzustellen.
Einen Satz zu bitte. Ganz Ihrer Meinung. Der Babler hat auch einen Vorteil. Wenn Sie sich erinnern an die Kritik zum Beispiel schon vor der Wahl seitens Doris Burris angebracht, ich kann Ihnen sagen, während dieses Wahlkampfs, ich habe Dutzende sozialdemokratische Wähler getroffen, die nichts mit der 32-Stunden-Woche anfangen können. Wir haben Dutzende Gespräche geführt, wo ich gehört habe, das mit der Erbschaft, das ist die Vermögenssteuer. Also da gibt es in der SPÖ, glaube ich, eine größere Gruppe, die gar kein Problem hat, sozusagen diese sehr pointierten Forderungen aus der Babler-Gruppe, wie soll man sagen, nicht ganz zu erfüllen.
Aber kurze Nachfrage dazu. Ist das nicht auf der anderen Seite schon noch ein bisschen ein Problem, weil die anderen Partner, also ÖVP und Neos jetzt in diesen Gesprächen, dann nicht ganz wissen oder sich nicht ganz auf die SPÖ verlassen können, weil sie nicht genau wissen, mit wem reden sie jetzt eigentlich, mit der Seite der SPÖ oder mit der Seite der SPÖ?
Naja, ich glaube, dass die SPÖ das Team gut zusammengesetzt hat. Also da ist der Gewerkschaftspräsident Katzian drinnen, da ist die Frauenvorsitzende Holz-Leitner drinnen, da sind Leute aus den Ländern drinnen, der amtierende Klubobmann, also das ist die Frau Bures zum Beispiel, die sich ja sehr eingebracht hat in diesen Wahlprogrammprozess. Also das ist schon gut zusammengesetzt. Die müssen jetzt natürlich eine innere Chemie finden, logischerweise eine Strategie. Wie kommen wir da in diesen menschlichen Diskussionen weiter wie möglich.
Also ich bin mit dieser permanente Diskussion über Sympathien, ich kann es nicht mehr hören. Das sind erwachsene Menschen, die haben einen Job zu tun. Wenn ich heute in einem großen Konzern bin, kann ich mir ja auch nicht überlegen, ob ich meinen Chef besonders mag und den Abteilungsleiter eher nicht. Und die Frau vom Abteilungsleiter war mir auch noch nie sympathisch. Ich finde, es reicht jetzt einfach. Wir haben jetzt mehr über menschliche Sympathien diskutiert wie jemals zuvor. Es ist an der Zeit, dass die einfach beginnen, irgendwie zu arbeiten.
Aber Devin, wie passt dann die Linie vom Nehammer rein mit der FPÖ? Wäre es eh gegangen, aber ich mag den Kick nicht.
Nein, auch nicht. Ist ja auch lächerlich.
Das ist ja kurios.
Ich gebe
Ihnen
komplett recht. Das ist genauso kurios wie der Rest. Also, ja.
Wer versteht das?
Das ist ja keine Gruppentherapie.
Genau.
Es wird allerdings noch persönlicher.
Es wird noch persönlicher. Nach der Werbung, meine ganz kurze Werbepause, sprechen dann weiter natürlich über diese Koalitionsverhandlungen, Sondierungsverhandlungen und natürlich auch über die Causa Dornauer. Ganz kurze Pause, da geht's weiter. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Beide Seiten Live. Wir diskutieren über die spannende innenpolitische Lage derzeit und natürlich über diese Sondierungsgespräche, Verhandlungen. Herr Kalina, da habe ich noch eine Frage dazu. Inwieweit sind denn der Herr Nehammer und der Babler auch zum Erfolg verdammt? Vor allem der Herr Nehammer, da muss ein Erfolg rauskommen, sonst ist er weg, das weiß er auch. Wie schwierig ist das in solchen Verhandlungen, wenn man weiß, dass man eigentlich gar keinen anderen Ausweg hat? Kann man ja alles verlangen dann auf der Gegenseite.
Schau, auch der Herr Nehammer hat einen Vorteil, nämlich der, dass in der ÖVP ja keine Person sichtbar ist, die ihm irgendwie den Platz streitig machen könnte. Mhm. Ja. Die Frau Edtstadler ist jetzt in Richtung Salzburg abmarschiert. Vernünftigerweise hat er den Magnus Brunner selber in Richtung Brüssel losgeschickt. Also da gibt es nicht wirklich eine Schlüsselfigur, die das machen könnte. Das ist ein großer Vorteil. Der Vorteil ist auch, dass viele in der ÖVP tatsächlich, also einflussreiche Kreise, tatsächlich auch nicht mit der FPÖ wollen. Viele andere schon, aber die Mehrheit steht, glaube ich, noch hinter Nehammer. Er ist aber natürlich jetzt schon in der Lage, dass er liefern muss. Wenn diese Regierung, diese Verhandlungen mit der SPÖ nicht klappen, dann ist der Nehammer sicher in Frage gestellt. Übrigens bei der SPÖ, glaube ich, ganz ähnlich. Ja. Wenn man die innerparteiliche Situation kennt, das wird dann vielleicht nicht so schnell gehen, aber trotzdem ist auch der Andreas Babler schon sehr angehalten, einen Erfolg für die Regierungsverhandlungen
zu haben. Wenn er Vizekanzler wäre, dann könnte er ruhiger schlafen, oder in der SPÖ?
Es geht nicht um den Vizekanzler, sondern es geht darum, wissen Sie, die Leute sind wirklich in Österreich, ich mache mit dem Peter Hayek sehr viel politische Forschung, die Leute sind angefressen über die Situation im Land. Sie haben das Gefühl, es geht in die falsche Richtung. Jetzt kommen diese Schulden dazu, wo die letzte Regierung die Leute ja wirklich angelogen hat. Anders kann man es nicht sagen. Ja, die Situation ist dramatisch. Jetzt musst du sozusagen wissen, du hast Probleme in Bereichen, wo du Geld brauchst, Stichwort Pflege, Stichwort Bildung und so weiter, eventuell Verteidigung. Und dann musst aber noch Schulden abbauen, weil sonst dich die Europäische Union vor extremen Problemen. Also das ist kein leichter Weg. Das heißt, ich glaube, allein wenn die ein Abkommen schaffen, das herzeigbar ist, das ist der eigentliche Weg, da spielen weniger die Funktionen eine Rolle.
Also einfach wird es nicht, das können wir so zusammenfassen für heute. Wir werden das Thema wahrscheinlich noch öfter besprechen, aber es gibt ja tatsächlich noch einen Aufreger, den wir in dieser Sendung auch schon besprochen haben, und der betrifft den Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer. Da gibt es jetzt dieses Foto, das wir gestern auf der Titelseite der Kronenzeitung gesehen haben. Georg Dornauer beim Jagen zusammen mit René Benko, und da sowohl eigentlich ein Waffenverbot gilt. Und natürlich ist da mitten in die Sondierungsgespräche heute auch der SPÖ-Chef Andreas Babler gefragt worden. Und da schauen wir uns noch mal ganz kurz an, was er dann drauf gesagt hat.
Zu Ihrer konkreten Frage mag ich sagen, dass Georg Dornauer wissen wird, was er zu tun hat. Es laufen jetzt gerade, auch in diesen Minuten, sehr intensive, sehr lange, sehr viele Sitzungen und Gespräche in Tirol, denen ich nicht vorgreifen möchte. Ich erwarte zeitnah eine sehr klare Entscheidung. Und ich mag auch dazu sagen, es ist natürlich eine sehr ernste Situation. Die Kritik, die von vielen Seiten laut wird, ist mehr als nachvollziehbar. Dem Vernehmen nach, der letzte Informationsstand, der mich während dieser Gespräche erreicht hat, wird Georg Dornauer auch eine Vertrauensfrage stellen, und das wird klären, ob er noch den nötigen Rückhalt auch von den Tiroler Genossinnen und Genossen hat. Und falls strafrechtlich relevante Handlungen gesetzt wurden, ist der Fall ohnehin klar.
Also Georg Dornauer wird da schon wissen, was er zu tun hat. Das ist schon ein bisschen ein Wink mit dem Zaunfall, er sollte zurücktreten. Frau Schütz, sollte er das?
Das muss man ihm überlassen. Dann wird natürlich sehr stark, wird es darauf ankommen, wie viel Rückhalt er in der Landespartei hat. Aber wenn man es mal ein bisschen jetzt über die Ebene, wer welchen Hut aufgesetzt hat und sozusagen über das Theater, das ja medial jetzt da massiv inszeniert wurde in den letzten zwei Tagen. Und es ist immer ganz witzig, wenn man so ganz lustige Dinge auch dazu zur Tagespolitik hineinspielen kann. Aber wenn man es ein bisschen auf eine Metaebene hebt, muss man natürlich sagen, für Andreas Babel ist die Situation nicht ganz unangenehm, weil er hat mit dem Rücktritt des Salzburger SPÖ-Vorsitzenden, des oberösterreichischen SPÖ-Vorsitzenden, jetzt offenbar einem relativ schwachen Georg Dornauer, ist es ihm natürlich jetzt gelungen, seine Gegner und die eher dem Dosko-Ziel oder, wenn man es anders formulieren möchte, dem pragmatisch Flügel der SPÖ angehörenden Parteivorsitzenden massiv zu minimieren. Und das heißt natürlich, dass die SPÖ mehr in die Richtung Babler, mehr, also ich sage es jetzt ein bisschen, Sie werden mich jetzt wahrscheinlich dann kritisieren, in diese marxistische Richtung gehen wird. Und das bedeutet aber natürlich auch für Koalitionsverhandlungen, dass es wieder ein Eck schwieriger wird für Karl Nehammer und für die ÖVP, eine SPÖ zu akzeptieren und eine Kompromisse mit einer SPÖ zu finden, die so links ist, weil Dornauer, der ganze Westflügel, auch Dosko-Ziel, sind natürlich deutlich pragmatischer, weil eins muss man schon sagen, mit den Ideen von Andreas Babler braucht man wahrscheinlich in Tirol nicht kommen, außer in Innsbruck, weil da hat man dann ähnlich wie in Vorarlberg wahrscheinlich 7% am Schluss. Also es ist einfach in diesem Bundesland nicht durchsetzbar, das wissen die dort natürlich auch. Und deswegen werden diese Ideen auch nicht aufgegriffen. Das ist ja auch Pragmatismus, der dahinter steht.
Aber schauen wir noch ganz konkret, Herr Kalliner, eben zum Herrn Dornauer. Der lässt mal ein Foto machen bei einer Jagd mit dem Herrn Benko im Hintergrund. Ganz großes Thema war der beim SPÖ-Wahlkampf. Wir sehen ja dieses Foto noch einmal. Und das Ganze offensichtlich am Tag vor der Nationalratswahl. Sie als jemand, der der SPÖ sehr nahe steht, wenn Sie mir einen Ratschlag geben würden, wenn er einen annehmen würde, sage ich jetzt mal, würden Sie sagen, bitte tritt zurück, das ist nicht der Name.
Nein, das würde ich nicht sagen. Der Georg Dornauer ist, glaube ich, kann man sagen, ein verhaltensauffälliger Politiker. Und wenn er wüsste, was er zu tun hat, dann hätte er bestimmte Dinge in der Vergangenheit schon nicht getan. Fotos aus seinem Liebesleben damals zu posten oder jetzt das. Ehrlich gesagt, wissen Sie, zu jedem Beruf gehört ein bestimmtes Berufsbild dazu, auch Code of Contacts und so weiter. Wenn ich Pfarrer bin, ist nicht gut, wenn ich mich in einem örtlichen Sexshop abbilden oder aufhalten tue. Und wenn ich sozialdemokratischer Politiker bin, dann ist es einfach nicht klug, mit dem René Benko auf Jagd zu gehen. Das muss man wissen. Wenn das rauskommt, das schlägt hohe Wellen. Wenn man das immer ignoriert, ja, und sagt, mir ist das wurscht, was er ja offensichtlich tut, dann hat er meiner Meinung nach eine bestimmte Voraussetzung nicht, die man halt für den Beruf des Politikers auch braucht. Sonst bringt man sie nämlich dauernd selber in Schwierigkeiten. Ja? Ich finde, das ist kein Rücktrittsgrund. Wissen Sie, aber das müssen die Wähler entscheiden. Die Wählerinnen und Wähler müssen es entscheiden. Oder jetzt eben, wenn seine Partei sagt, wir wollen das nicht mehr, dann die. Dann bringen sie sich halt auch wieder selber in eine Personaldebatte.
Der Herr Babler nicht?
Naja, die Realität ist, dass der Bundesvorsitzende in der SPÖ über den Rücktritt eines Landesvorsitzenden de facto nicht entscheiden kann. Noch dazu einer, der sozusagen ja in der Struktur nicht so stark ist. Wenn es dann Bundeskanzler hast, ich habe für Leute gearbeitet wie Franz Fanitzky oder so, dann kannst du sozusagen, glaube ich, einen stärkeren Druck ausüben, aber auch da nicht unendlich, ja, sondern die sind halt einfach autonome Landesorganisationen, die das entscheiden. Wenn er da den Rückhalt hat, wird er bleiben. Und das weiß der Papa, deswegen ist er ja auch so vorsichtig.
Ich lege auch Wert auf ihre Autonomie, ne? Und dass man ja nicht von oben sozusagen sagt.
Natürlich.
Eine kurze Nachfrage noch, weil die Frau Schütz vorhin angesprochen hat, die SPÖ könnte, wenn jetzt der Dornauer tatsächlich auch das Handtuch wirft, wissen wir ja noch nicht, dann in eine marxistische Richtung gehen. Tatsächlich ist es so, dass Georg Dornauer ein Kritiker von Babler war, Herr Kalliner. Ist das eine angenehme Gelegenheit, um sich da zu entledigen?
Ich glaube, dass da in Wahrheit, das ist natürlich ein bisschen verständlich, aber eine Polemik, in der SPÖ, und wie gesagt, ich war lange da, da regieren andere Kräfte, ehrlich gestanden. Das war nie die Tiroler SPÖ und auch nicht die Salzburger SPÖ. Ja. Die oberösterreichische SPÖ war früher sehr wichtig, hat aber natürlich durch die Wahlverluste der letzten Jahre, weil sie sich, glaube ich, damals zu sehr in eine linke Richtung bewegt hat, auch an Einfluss verloren. In der SPÖ, die einflussreichen Kräfte sind tatsächlich die halt die Landeshauptleute stellen, die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter, und die, glaube ich, gestalten jetzt auch diesen Prozess. Von Bürgermeister Ludwig und Präsident Katzian ist ja auch die Initiative ausgegangen, nach der Wahl schnell, als man noch in der Löbelstraße überlegt hat, wollen wir überhaupt sozusagen in die Regierung gehen, ja, wir, so hat es der Bürgermeister Ludwig vorgegeben, wir wollen Verantwortung tragen, wir sind bereit, Verantwortung zu tragen. Also das sind die maßgeblichen Kräfte. Und wie gesagt, will die Tiroler Genossen nicht schwächer machen, als sie sind, aber sozusagen die werden die SPÖ nicht in eine marxistische Richtung treiben, da braucht man keine Sorgen.
Naja, aber trotzdem ist die SPÖ jetzt auch, wenn man sich das Wahlprogramm anschaut, mit dem sie jetzt auch in die Wahlen gegangen sind, in eine sehr linke und wenn man es vielleicht anders sagen will, ein bisschen auch linkspopulistische Richtung, weil ich würde jetzt das Thema Reichensteuern als Gegenfinanzierung für alles durchaus schon als Linkspopulismus bezeichnen und da hat zumindest der Wiener Bürgermeister, wo es vielleicht nicht genau seine Richtung ist, hat das zumindest hingenommen, hat das geschehen lassen, hat vielleicht auch sich ab und zu gedacht, ob das allzu viel Erfolg haben wird, das wird man sehen. Es war offenbar nicht der Fall. Es gibt auch ausreichend Kritiker in der Gewerkschaft an Andreas Babler. Also dieser Shift der SPÖ jetzt im letzten Wahlkampf nach links unter Andreas Babler, der war schon sehr deutlich erkennbar. Und dass da natürlich eine Gegenposition dieses Pragmatismus eher Mitte, auch vor allem in der Migrationspolitik gegeben hat. Und da waren natürlich eher die westlichen Bundesländer und Dornauer und auch Doskozil ein Vertreter davon, ganz einfach, glaube ich, aus dem Gedanken heraus, dass man in diesen Bundesländern mit dem Babler-Programm nicht gewinnen kann. Also ich glaube, wenn Sie jemanden in Vorarlberg sagen, er will eine 32-Stunden-Woche einführen, dann fragen Sie die dort, ob sie verrückt sind.
Wir sind fast am Ende der Zeit. Wollen Sie da noch ganz kurz einen Satz sagen?
Ich sehe das ziemlich ähnlich, aber dieser Shift war nicht da. Das war sozusagen die Gruppe rund um den Babler.
Wie schon besprochen.
Okay. Das habe ich schon vorher gesagt.
Das war nicht die ganze Partei sozusagen.
Und das war jedem klar, dass das nicht kommen wird in dieser wie soll man sagen, Deutlichkeit, wie es diese Gruppe formuliert.
Also ich muss sagen, jetzt überhaupt nicht das SPÖ-Insider, mir war es nicht klar. Ich hätte mir gedacht, das ist die Partei, die in diese Richtung geht. Wäre mir jetzt im Wahlen.
Wenn die Bundeskritik vor der Wahl verstanden nein, hat,
das stimmt schon, da muss man schon auch schon wieder ein Insider sein, der es wirklich beobachtet. Drauf, ja.
Ja, dann konnten wir das auf jeden Fall heute bei beide Seiten live auf jeden Fall aufarbeiten. Ganz herzlichen Dank. Karina war das und Eva Schütz, danke für den Besuch im Studio.
Dankeschön. Und jetzt geht's weiter mit Werner Seeger bei Wild umstritten mit Silvia Grünberger, Harald Walser und Andreas Ruders. Viel Spaß damit.
Schönen Abend. Bis morgen.